SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zu Platz 5 und zu einem, ich würde sagen, grundlegenden Werk des dokumentarischen Erzählens. 74 heißt das Buch von Ronja Othmann aus dem Rowohlt Verlag, das vom Genozid an den Jesiden erzählt, verübt 2014 von den Terroristen des sogenannten Islamischen Staat. Hubert Winkels, vielleicht erklären Sie kurz, was kennzeichnet die Jesiden und wie erzählt nun Ronja Othmann über die Verbrechen an dieser ethnisch-religiösen Gemeinschaft?
Also vielleicht sage ich mal zum Titel was. 74 bezieht sich auf den Ausdruck 74. Ferman. Und Ferman ist wieder der jesidische Begriff für Völkermord. Und die Jesiden zählen in ihrer Geschichte 74 Völkermorde. Der jüngste von 2014, Mai 2014, ist auch von der UN anerkannt als Völkermord. Der Deutsche Bundestag hat darüber befunden und es ebenfalls als Völkermord erklärt. Also das ist jetzt keine Übertreibung sozusagen von ihrer Seite. Wobei man allein ja schon lange stutzen muss, wenn ein Volk von sich sagt, sie sind 74 Mal der Versuch, sie auszulöschen, ausgesetzt gewesen. Wieso weiß man das nicht? Ist ja die nächste Frage, die man als Leser hat. Wieso ist mir das denn nicht bewusst? Übrigens, de facto leben die meisten Jesiden auf dieser Welt in Deutschland. Also mehr als im jesidischen Gebiet, in Syrien, Irak, Türkei, im kurdischen Teil von der Türkei. Mittlerweile, es sind auch nicht viel mehr als 1,3 Millionen Menschen, die sich aber auch noch als Gemeinschaft auflösen, weil sie strenge Heiratsregeln haben. Als Jeside gilt nur, wer einen jesidischen Vater und Mutter hat. Das gilt natürlich für alle in der Diaspora schon gar nicht mehr. Also es wird sie auch nicht mehr lange geben, wenn nicht irgendwie eine extrem strikte Politik eingehalten werden kann, was aber nicht kann, weil sie ja weiter verfolgt sind. Sie sind ja auch unter den Kurden nicht beliebt, von den Türken nicht, von den Syrern nicht. Kurzum, dieses jesidische Volk lebt in einer wirklich gottverfluchten Gegend, muss man im Angesicht der letzten 20, 30 Jahre Weltpolitik sagen, wie in allen brutalen Stürmen der Weltpolitik ausgesetzt. Und sie ist in Deutschland geboren, ist die Tochter eines jesidischen Mannes, auch gar nicht ganz leicht, weil er sich nicht so partout verstehen will, in einer deutschen Mutter, und ist sehr oft hingereist und hat nach und nach, es gab schon mal ein Buch, das sie darüber geschrieben hat, Die Sommer, nach und nach begriffen, glaube ich, oder Stück für Stück sich erarbeitet, was sich da abgespielt hat und immer noch abspielt. Und das ist dokumentiert und erzählt in diesem Buch 74.
Wir werden gleich noch in die Details gehen, aber wir hören jetzt zunächst einmal einen Ausschnitt aus dem Roman von Ronja Othmann. Es liest Hanna von Pein aus 74. Bitte sehr.
Wieder leihe ich mir in der Bibliothek Bücher aus mit Titeln wie »Im Kopf des Terrors«, »Islamischer Staat«, »Die Sprache des Terrors«, »Die Psychologie des IS«, »Die Logik der Massenmörder«. Ich lese die Bücher, fotografiere Seiten ab, wenn ich etwas lese, von dem ich denke, dass es mir etwas erklärt. Ich gebe die Bücher wieder zurück. »Er wird mir gegenüber sitzen«, schreibe ich. »Der Terrorist«, schreibe ich. »Der Mörder«, »Der Verbrecher«, und entscheide mich für »Täter«. In welcher Sprache würde ich mit ihm sprechen? Ich schreibe, sie wird mir gegenüber sitzen. Ich schreibe, die Täterin. Vielleicht sprechen wir dieselbe Sprache, sie und ich. Der Tisch als einzige Verbindung zwischen uns und vielleicht die gemeinsame Sprache. Warum hast du es getan? Werde ich fragen. Nein, ich werde nicht fragen, warum hast du es getan? Sie hat es getan. Und weil es keinen Grund gibt, weil der Grund keine Rolle spielt, werde ich nicht danach fragen. Jennifer und ich werden uns gegenüber sitzen, schreibe ich. Jennifer ist 27 Jahre alt, ich bin 26 Jahre alt. Sie trägt eine Brille wie ich. Ihre Haare sind zu einem Zopf gebunden, der ihr bis zur Hüfte reicht. Jennifer und ich werden dieselbe Sprache sprechen. Der Tisch wird zwischen uns sein und die deutsche Sprache. Jennifers Mann hat ein Kind im Hof angebunden, in der Sonne. Ein 5-jähriges Mädchen, lese ich. Ein jesidisches Mädchen. Jennifer und ihr Mann haben sie Rania genannt, doch ihr Name war Reda Saido. Jennifer hat das Kind dort gelassen, das Mädchen, im Hof angebunden, ist verdurstet. Jennifer kommt aus Niedersachsen, lese ich. Meine Tante und mein Onkel, meine Cousine und meine beiden Cousins leben auch in Niedersachsen. Jennifer ist also aus Niedersachsen nach Syrien und in den Irak gereist, aus Niedersachsen, wo auch meine jesidische Tante, mein Onkel, meine Cousine und meine beiden Cousins leben, um dann im Irak ein 5-jähriges jesidisches Mädchen im Hof angebunden verdursten zu lassen. Ich lese, Jennifer ist Mitglied der Hisba gewesen, der Sittenpolizei der IS. Ich sage mir, es gibt nichts, was ich mit Jennifer zu bereden hätte. Jennifer und ich, sage ich mir, haben uns nichts zu sagen.
Hanna von Pein las aus 74 von Ronja Othmann, erschienen im Rowohlt Verlag. Das Buch steht auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Eberhard Falke, zu Beginn heißt es in dem Buch, die Sprachlosigkeit, ich zitiere, strukturiert den geschriebenen Text, legt seine Grammatik fest, seine Form, seine Worte. Was bedeutet das und wie drückt sich diese Sprachlosigkeit konkret in den immerhin 500 Seiten starken Roman aus?
Wenn ich daran anknüpfe, was wir gerade gehört haben, wurde immer wieder gesagt von der Autorin, ich schreibe, und dann hat sie etwas zitiert. Das ist so ein Stilelement, das sie durch das ganze Buch hindurch zieht, um deutlich zu machen, dass sie uns nicht in ein illusionäres, direktes Verhältnis zu dem Geschehen bringen will, sondern sie will uns sozusagen transparent machen, dass sie recherchiert. Die Frage der Unaussprechbarkeit der ungeheuren Grauen ist natürlich eine interessante Frage. Darüber wurde ja auch schon beim Bachmann unter deiner Ägide, Hubert, Wettbewerb diskutiert. Ich halte das offen gestanden für einen rhetorischen Ausdruck des Entsetzens, aber nicht für ein wirkliches Argument, dass etwas nicht ausdrückbar ist. Denn Literatur kann natürlich bestimmte Dinge, und das gilt für die Liebe genauso wie für extreme Gräuel, nicht unmittelbar repräsentieren, sondern immer nur umschreiben. Und das tut sie ja auch, indem sie 500 Seiten darüber schreibt. Der Vorzug dieses Buches für mein Gefühl besteht darin, dass sie uns nicht in ein illusionäres Verhältnis zu den Schilderungen setzt, wie es eigentlich die Romangattungsbezeichnung auf dem Titel insinuiert. Es ist kein Roman. Sondern sie zeigt uns eine unglaublich anstrengende und auch eklatante und eigentlich katastrophale Ungleichzeitigkeit einer jungen Frau, die in Deutschland lebt, die in Bibliotheken geht und die gleichzeitig im Bewusstsein hat, dass ihr Volk verfolgt wird bis hin zur Vernichtung. Und das ist diese große Spanne, die wir verarbeiten müssen und die auch sie verarbeiten muss. Und davon gibt sie ein sehr gutes Bild.
Kirsten Vogt, vielleicht bleiben wir bei dem Thema. Ebert Falke hat gesagt, es ist gar kein Roman. Sie schreibt sehr viel über ihren Stil und wie sie das Buch angelegt hat. Da lese ich zum Beispiel den Satz, was ich schreibe, hat keine Ordnung. Worte, Sätze, die abbrechen, im Nichts verlaufen. Und später heißt es, ich habe keine Sprache. Man weiß da sehr genau, was die Autorin meint. Aber die Frage ist natürlich, stimmt das überhaupt? Denn sie hat ja eine Sprache. Was kennzeichnet ihren Stil? Mal abgesehen von dem wiederholenden Ich schreibe. Sie arbeitet ja doch mit erstaunlich vielen Stilmitteln und Stilelementen.
Ja, sie beschreibt mit vielen verschiedenen Methoden natürlich diesen Genozid, indem sie recherchiert, indem sie liest, indem sie Texte rezipiert. Aber sie führt quasi Interviews. Sie reist mit ihrem Vater an die Orte des Grauens. Das ist eine Art der Oral History-Recherche, die sie macht. Und dann reflektiert sie den Schreibprozess immer wieder mit, indem sie auch Dinge wiederholt schreibt, neu schreibt, tatsächlich mit der Absicht, die Wahrheit zu formulieren, was natürlich sie so reflektiert, dass sie weiß, wie naiv das ist. Und deshalb muss man viele Wahrheiten versuchen zu schreiben oder die Wahrheit perspektivisch zu umkreisen. Was sie auch resümiert ist, dass diese, und da ist dieses Adäquanzverhältnis durchaus gewahrt zwischen dem schrecklichen Inhalt und der Form, dass dieser Roman oder dieser literarisierende Text, dass er ein Trümmerfeld ist. Das sagt sie mehrfach. Es ist ein Trümmerfeld. Und da ist wirklich diese Adäquanz da. Es ist auch ihr eigener Anspruch sozusagen. Dem kommt sie auch nach, dass sie nämlich immer wieder versucht zu sagen, wie überwältigt sie von diesem Stoff eigentlich ist. Und dieser Stoff, und das ist auch eine der Botschaften des Textes, ist nicht zu bewältigen. Und die Erfahrung macht man eigentlich als Leserin auch. Also das ist nicht nur, was den Inhalt angeht, auch die Form macht es einem bewusst nicht leicht. Also es wird einem nicht geholfen, diese Gräuel zu konsumieren, sage ich jetzt.
Ebert Falke hat es gerade eben schon angedeutet. Einen Ausschnitt aus 1974 hat Ronja Othmann, 2019 war es, beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt vorgetragen. Hubert Winkels war da noch Jurypräsident und es gab eine wilde Diskussion, ich erinnere mich daran, denn einige Literaturkritiker fühlten sich nicht zuständig für diese Textform und argumentierten sinngemäß, sie seien emotional erpresst. Und man erhielt dann tatsächlich den Publikumspreis. Und wenn man jetzt das ganze Buch liest, war mein Eindruck, dass sich erst im Grunde genommen auf die lange Strecke sich einlöst, was möglicherweise in einem kurzen Ausschnitt auf der Lesebühne nicht ganz so deutlich geworden ist. Sehen Sie das auch so?
Im Prinzip gebe ich Ihnen recht. Also dieses Buch in einem Auszug von 25 Minuten vorzustellen, ist, glaube ich, sehr viel schwerer als bei fast jedem anderen Buch. Es hat ja selber etwas extrem Flächiges. Es hat ja keine Dramaturgie mit Höhepunkten und Zuspitzungen. Es vermeidet auch weitestgehend grausame Szenen. Also wenn man sich vorstellt, was da passiert ist, man weiß es ja aus Berichten, dann kann man sagen, ist sie noch sehr diskret damit umgegangen. Man kann das also sehr gut zeigen. Also in dem Beispiel mit Jennifer W., über das wir eben gehört haben, die kommt ja nicht nur da vor, die Niedersächsin, die nach Syrien gezogen ist, sondern der Gerichtsprozess, der ihr nachher, Jahre nachher in München gemacht wurde, wird ja ausführlichst auf 20, 30 Seiten berichtet. Und zwar macht sie das dann, also Ronja Othmann, auch so wie bei dem übrigen Buch, dass sie nicht erzählt, was die Akteure vor Gericht sagen und was das ausgelöst hat, dann bei Anwälten oder beim Publikum oder sonst wo, sondern sie sagt auch hier immer, sagte sie, sagte sie, sagte sie, sagte sie. Und zwar immer diese Frau, die Perspektive der Frau, die anwesend war in dem Raum, wo der IS-Kämpfer das Kind angebunden hatte und die sozusagen hilflos erlebt hat, wie ihr Kind draußen verdurstete. Diese Frau hatte man vor Gericht bekommen. Und die sagt die ganze Zeit was. Die sagt das aber auf einem Niveau, ich weiß nicht, wie ich das schildern soll. Sie kann die Situation gar nicht verstehen, sie kann sie gar nicht überblicken, sie kann gar nicht die Tatsache, dass ihr Kind da gerade stirbt, in irgendeiner Form reflektieren, ausdrücken, sondern sagt eigentlich immer nur ganz, ganz minimal, was jemand getan hat. Dann sagt sie, also dieser IS-Scherge hat ja die ganze Zeit eine Frau geschlagen zwischendurch. Man denkt ja immer, die wurde auch ausgeliehen, das Kind wurde auch ausgeliehen an andere IS-Kämpfer als Sexobjekt sozusagen. Das alles erfahren wir sozusagen auch nebenher. Also es ist schon untergründig extrem, extrem brutal, was passiert. Da sie das aber nicht ausdrücken kann, erleben wir eigentlich, wie dieser IS-Kämpfer nicht etwa, wie man sich das vielleicht vorstellt, ein erregter, sich erhaben fühlender Macho ist, sondern ein irgendwie kleiner, rauchender Typ von nebenan, der, wenn ihm gerade danach ist, einfach jemanden Auge ausschlägt. Und dann macht er einfach weiter, es kümmert ihn nicht weiter. Ja, also da ist gar keine Strategie hinter, da ist keine Gewalterregung dahinter, da ist, so wie sie das erzählt, eben vor Gericht, wie sie das darstellt, ist das quasi die alltäglichste Sache der Welt. Also was da geschieht, ist für uns unerhört, sodass wir uns darüber Gedanken machen, kann man es ausdrücken, kann man nicht ausdrücken, wie drückt man es aus. Aus der Rede der Zeugin vor Gericht ist es aber eine Alltagshandlung wie Eier kochen. Das macht die Sache, finde ich, extrem viel grausamer auf die lange Strecke, wenn man das liest, dass man begreift, dass das für die beteiligten Akteure, also die Protagonisten, die bösen Protagonisten, eben nicht diese grausame Handlung war, sondern noch nicht mal eine gottgegeben tolle, sondern einfach eine ordinäre Alltagshandlung.
Ich würde einwenden wollen, dass es doch Szenen gibt, die zarte Gemüter durchschütteln können. Und ich gebe zu, dass ich mich dazu zähle. Es gibt da Szenen, da muss ich das Buch erstmal zur Seite legen. Etwa wenn ein IS-Emir ein Baby köpft und wir den Satz lesen, das Fleisch des Kindes kochte er und setzte es der Mutter vor. Also da verschlägt es mir die Sprache und ich muss schon mich fragen, das muss vielleicht auch da drin stehen in diesem Buch. Aber diese Schockmomente, die haben, also die verändern einen.
Darf ich kurz da mal zu sagen, dass das ja dem genau entspricht, was ich gerade versucht habe zu sagen. Dieser Scheich tut das ja nur deshalb, weil dieses Kind genervt hat. Es war ihm zu laut und es wurde nicht leiser. Und dann hat er es irgendwann genommen, in den Kochtopf getan und die Mutter, die nicht dafür gesorgt hat, das Weiße ist vorgesetzt. Das war kein, aus seiner Sicht offensichtlich überhaupt kein Akt der demonstrativen, ich bin hier über das Grausame hin regierender Mensch, sondern so zeige ich ihr mal, dass ich hier meine Ruhe haben will. Also dieses extrem runter sozusagen gedimmte der Gefühlslage des Akteurs bei gleichzeitiger maximaler Grausamkeit. Das ist doch das Verstörende.
Und das Verstörende ist, dass man das nicht begreift. Sie stellt das alles dar. Aber für mich war der Effekt zu sagen, ich verstehe immer weniger die Spezies Mensch. Das ist meine Leseerfahrung dabei angesichts dieser Gräuel. Die sind nun 10 Jahre alt, 2014. Und wir wissen genau, dass es ja natürlich alles dauernd auch weiter passiert rund um den Globus. Und insofern ist das Buch wirklich ein Hammer. Also, weil man,
das ist der Punkt.
Aber Eva, du hast ja ein Stichwort gesagt, das uns einleuchtet mit dem Hannah-Arendt-Satz. Damit kann man es für uns einigermaßen fassen.
Ich möchte noch eine andere Anspielung machen. Denken wir an das berühmte Buch von Franz Werfel über den Völkermord an den Armeniern. Die 40 Tage des Mossadegh. Der hat das noch als eine heroische Untergangsgeschichte erzählt, wo die Armenier auf diesem Berg, wie die Juden 60 nach Christus in Masada sich versammeln und um das Letzte kämpfen. Das heißt, dieser Genozid konnte noch in Form einer Heldengeschichte erzählt werden, auch wenn es den Untergang bedeutete. Ronja Othmann sagt in einem Satz, etwas, worin eigentlich für mich das ganze Buch aufgeht. Sie sagt, hier kann es keinen fertigen Text geben, keine Entwicklung bis zur Katharsis, keine Erkenntnis, keine Figuren, keinen Plot. Wie recht sie hat. Mhm. Ja. Sie weiß genau, was sie tut. Und damit stellt sie uns aber auch vor die große Frage, wie gehen wir um mit dieser neuen Form? Ich will nicht sagen, es ist eine absolut neue Form. Ich rede jetzt ein bisschen subjektiv. Aber mit diesen Formen von Gewalt, die in meinen Augen was Nihilistisches hat, wo wir nicht mehr wissen, wo ist Anfang und Ende, wo wir nicht wissen, wo ist Berechtigung, wo ist reine Willkür, wo ist der reine Abgrund der Grausamkeit. Und ich glaube, mit diesem Problem konfrontiert sie uns. Wir scheitern an etwas, von dem wir noch gar nicht genau wissen, wie sehr wir daran scheitern. Nämlich Dinge, die heute in der Welt passieren, einzuordnen, damit zurechtzukommen. Wir stellen Kerzen auf an solchen Orten und so weiter. Ja. Und wir haben Erinnerungsrituale, wir haben psychologische Betreuung, posttraumatisch und so. Das alles haben wir, ist alles stark formalisiert. Aber im Sinne der Frage, wer sind wir eigentlich als Menschen, gibt uns das alles keine Antwort.
So ist es.
Und diese Frage stellt sich.
Es ist kein Buch, das das Verstehen in irgendeiner Form noch möglich macht.
74 von Ronja Othmann, erschienen im Rowohlt Verlag. Das Buch steht auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank.